Der Sneakpot ist heute im kolumbianischen Dschungel. Bei mir Christoph Perna, der hier meine Nichte heiraten will.
Hola.
Sag mir, Christoph, nimmst du Drogen?
Natürlich nicht.
Gut.
Aber ich nehme an, du nimmst Drogen, denn du, Robert Krüger, bist unser Drogenbaron.
Nein, ich habe viele Männer gesehen, die Drogen haben ihren Kopf kaputt gemacht.
Ich muss sagen, der Akzent ist eher russisch, oder?
Ja, ich weiß, ganz schlechte Benicio del Toro Interpretation, deshalb jetzt machen wir schon.
Escobar, Paradise Lost. Um was geht's, Robert?
Ja, wie der Name des Films schon andeutet, geht's um Pablo Escobar. Er ist aber nicht unsere Hauptfigur, sondern unsere Hauptfigur.
Wie der Name schon vermuten lässt. Ich hätte gedacht, es ging um die 90er Jahre Doom Metal Band Paradise Lost.
Ja, sicher. Nein. Unsere Hauptfigur ist ein junger Mann namens Nick, gespielt von Josh Hutcherson. Den kennt man, glaube ich, aus den.
Den kennt man.
Aus den, hier, wie heißt denn? Tribute von Panem, nein, das Original. Tribute von Panem, Dings, Trilogie. Da kennt man den her.
Echt?
Ja.
Okay, gut.
Ja. Ja, er ist ein Kanadier, der nach Kolumbien kommt, zu der Zeit, wo Pablo Escobar da noch am Ruder war, und will da mit seinem Bruder irgendwie ein Surfcamp am Strand eröffnen, und das machen sie auch. Nisten sich da so ein bisschen irgendwie in so einem Waldstück am Strand ein und wollen jetzt irgendwie da eine Hütte hinbauen und ein bisschen Surfcamp machen, weil ist halt geil da, ist halt Paradise. Mhm. Und relativ schnell lernt er dann auch in dem Ort Mädel kennen, die ist wirklich bezaubernd und er findet sie ganz toll. Und dann bandeln die miteinander an und irgendwann nimmt sie ihn mal mit und stellt ihm ihre Familie vor. Und dabei stellt sich halt raus, mit wem er sich da sozusagen angebandelt hat. Nämlich mit der Nichte von Pablo Escobar. So, jetzt hat er also irgendwie sich selbst relativ steil inmitten in ein Drogenkartell rein katapultiert. Und Pablo Escobar wird gespielt von Benicio del Toro. Und er legt ihn so ein bisschen patenmäßig an. Also er ist zum einen ein ganz netter Kerl und zum anderen dann aber auch der psychopathische, über Leichen gehende Drogenboss. Und
müssen wir erklären, wer Escobar war?
Ich denke, wir können es ja mal ganz kurz machen. Also soweit ich meine Erinnerung mich jetzt nicht trügt, war Escobar anfangs ein Kleinkrimineller, der aus ganz ärmlichen Verhältnissen stammte, relativ früh in seinem Leben schon mit Autodiebstählen und kleineren Erpressungen und so weiter versucht hat, zu Geld zu kommen, also relativ früh eine kriminelle Karriere eingeschlagen hat und dann irgendwann auf den Kokainhandel kam und damit wirklich unfassbar reich geworden ist, ein riesiges Kartell aufgebaut hat und angefangen hat eben, Kokain in die USA zu exportieren.
Das ist im Endeffekt die Story, von der auch Miami Vice handelt, oder? Das ist auch so die Zeit, oder?
Das ist die Zeit und das ist halt die andere Seite sozusagen. Ja, genau. Miami Vice ja mehr oder weniger in Miami dann damit befasst, was dann passiert, wenn die Drogen ins Land kommen und wie sie ins Land kommen. Mhm. Und hier haben wir halt die andere Seite, unten in Kolumbien, wo er halt sowohl örtliche Politiker entweder gefügig gemacht hat oder wenn sie sich nicht gefügig machen lassen wollten, ging es halt oft ihnen an den Kragen. Er hat unfassbar viele Polizisten, Staatsanwälte und so weiter alles umgebracht, wenn sie ihm in die Quere kamen. Er hat aber auch versucht sich, und das ist der Teil, der im Film jetzt auch zu sehen ist, der Film wirft ein sehr viel positiveres Licht am Anfang auf Escobar. Da sieht es so aus, oder das hat er auch in Wirklichkeit getan. Er hat sich sehr für die Armen eingesetzt, er hat Schulen bauen lassen, er hat Medizinzentren aufbauen lassen, er hat sich da in die Lokalpolitik eingemischt. Er ist wohl später, das kommt im Film nicht vor, aber in der realen Welt, ist wohl auch mal Politiker geworden und hatte dann so eine Zeit lang so eine politische Diplomatenimmunität und ist dann damit in die USA gereist und solche Sachen. Also der Film versucht sich so ein bisschen an die reale Figur ranzuarbeiten, aber die Geschichte, die uns erzählt wird, ist, soweit ich das beurteilen kann, zwar irgendwie inspiriert von irgendwas Ähnlichem, was mal irgendwo passiert ist im Umfeld von Escobar, aber ansonsten weitestgehend erfunden. Die Geschichte ist dann halt jetzt, dass er mit der Nichte eben anbandelt und dann relativ schnell da reingezogen wird, weil man halt von ihm erwartet, entweder er meint es jetzt ernst mit ihr, heiratet sie, macht ihr ein paar Kinder oder möglichst schnell haut er wieder ab. Und meint es dann ernst und macht das und sie heiraten und wird dann relativ schnell sehr nah in diese Familie reingeholt und auch zu einem Vertrauten von Pablo Escobar. Aber das ist ihm die ganze Zeit wirklich nicht so richtig recht. Er macht da so mit, weil von ihm auch erstmal nichts verlangt wird, außer loyal zu der Familie zu sein und sich um seine Frau zu kümmern. Und dann kommen wir in der Geschichte so weit, dass die Behörden langsam Escobar auf die Schliche kommen und die Luft für ihn sehr viel dünner wird und dann verlangt man plötzlich von ihm auch gewisse Dinge zu tun, die er niemals tun würde, weil er ist ja eigentlich nur der Surfer-Dude aus Kanada, der da irgendwie gar nicht rein wollte.
Wenn man dann halt so reingerutscht ist und das ist halt das Perfide dann, ne? Das kennen wir aus verschiedenen Stories im Mafia-Umfeld.
Ja, und das ist...
Das sind immer nur so kleine Gefälligkeiten und irgendwie rutscht du dann rein und hast dann irgendwann so viel Dreck am Stecken, dass du auch erpressbar bist.
Ja.
Nick, du musst etwas für mich tun.
Und dann...
Genau.
Ja. Kannst du dann halt auch irgendwo an irgendeiner Stelle nicht Nein sagen und wenn dann rechts und links die Leute anfangen zu sterben, dann begreifst du möglicherweise zu spät, mit wem du dich da eingelassen hast. Weil das will man ja, oder das ist jetzt halt die Geschichte, die uns der Film auch erzählt, das will unsere Hauptfigur die ganze Zeit nicht so richtig sehen. Irgendwann fragt er mal ganz blauäugig, wer ist dein Onkel eigentlich, womit macht er eigentlich sein Geld, weil er dann halt auf riesige Partys eingeladen wird, die unfassbar im Luxus, alles ist Gold, man isst mit goldenem Besteck und so bei 300 Gästen. Das sind so Momente, wo er dann mal ganz kurz so seine dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, fast Ehefrau fragt, was ist hier eigentlich los und so, und hat er, ja, mit Kokain, aber er kümmert sich gut um die Armen und so.
Ja. Ja, wie das auch alle großen Gangster machen, ne? Noch ein bisschen Charity, damit man eben auch noch irgendwie sich als gut verkaufen kann, ne?
Ja, es gibt dann so ein paar Momente, wo dieses Ding so ein bisschen bröckelt. Er erwähnt da mal, dass er irgendwie Probleme mit so einer kleinen lokalen Gang, mit diesem Surfcamp hat, und relativ schnell ist ihm dieses Problem vom Hals geschafft, auf eine Art und Weise, wie er das niemals hätte selber lösen wollen, sondern wie das halt so ein Drogenbaron löst. Und das sind so Momente, wo er dann anfängt zu zweifeln, aber eben auch keinen Ausweg findet. Und das wächst ihm nach und nach immer weiter über den Kopf und wir erleben dann halt die Geschichte und wie das dann hinten ausgeht, will ich auch alles gar nicht verraten. Mhm. Aber ja, wie fand ich das? Also erstmal, es ist, glaube ich, ein Erstlingswerk, oder zumindest ein Werk recht früh, oder zumindest Regie-Erstling, glaube ich, von Andrea Di Stefano. Ich muss das gerade mal überprüfen.
Ist das ein Mann oder eine Frau?
Das ist, wenn ich dem Foto in der IMDb trauen darf, ein Mann. Mhm. Und jetzt muss ich gucken, tatsächlich, ja, Director, ist das sein Erstlingswerk und auch sein bisher einziger Film. Und Writer, er hat schon mal einen Kurzfilm vorher gemacht, aber das war es dann. Er ist bisher Schauspieler gewesen. Ja. Dafür ist es wirklich beeindruckend. Er hat erzähltechnisch ein paar schöne Ideen. Er hat, was die Kamera angeht, ein paar sehr schöne Ideen, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt auf ihm sein Mist gewachsen ist oder auf dem vom Kameramann, ist aber auch egal. Also er ist visuell ganz hübsch, er ist von der Erzählstruktur ganz nett, aber er macht an manchen Stellen, nimmt er sich einfach zu viel Zeit. Also die Geschichte ist an sich toll. Und man will das auch alles wissen, man will wissen, wie es weitergeht. Es ist spannend, weil diese Bedrohungslage, die sich nach und nach aufbaut und dieser Wahnsinn, der von Benicio del Toro ausgeht, von Escobar, der über Leichen geht, wann immer es irgendwie opportun scheint, irgendwen aus dem Weg zu räumen, macht er das sofort, ohne mit der Wimper zu zucken. Und die Frage ist halt, wann steht Nick möglicherweise auch mal irgendwann auf der Abschussliste, wann ist sozusagen die Gefahr zu groß, um auf die Befindlichkeiten seiner Nichte noch Rücksicht zu nehmen. Und das will man alles wissen, wie das weitergeht, aber der Film hat gab mir manchmal das Gefühl, findet sich viel zu cool darin, uns das noch alles länger zu erzählen und das noch breiter auszuwalzen, als ich das für nötig gehalten hätte, und er ist 120 Minuten lang Und ich glaube, er hätte in mindestens 30 weniger gepasst. Denn da sind so viele Szenen drin, die ganz klar irgendeinen Punkt vermitteln wollen, wo dann irgendwie, was ich, uns soll vermittelt werden, XY ist sehr gläubig oder der macht das, wenn er unter diese Art von Druck gesetzt wird. Und diese Szenen sind immer eine Minute länger, als es notwendig wäre, um den Punkt rüberzubringen. Und am Anfang ist das nett, weil teilweise die Bilder schön sind, aber irgendwann denkst du dir dann so, ja, ich hab's kapiert, weiter. Und dann so, es geht halt nicht weiter an der Stelle.
Schade, klang am Anfang so, als wäre das so.
Ich glaube, wenn man darüber hinwegsehen kann, wenn man darüber hinwegsehen kann, ist der immer noch gut. Und vor allen Dingen die Art, wie Benicio del Toro sich hier durchaus beim Paten vielleicht inspiriert sieht oder das vielleicht aber auch so die Regieanweisung war, er legt den halt so an mit so zwei Seiten. Ja, so ganz brutal und dann aber auch wieder so dieser Family Man, der aber irgendwie immer so eine Bedrohlichkeit hat. Du kannst ihm auch die guten Seiten nie so richtig glauben. Du denkst immer, da brodelt jetzt, ob der trotz der Tatsache, dass da jetzt irgendwie drei Kinder mit ihm im Pool sind und er irgendwie nett ist und eigentlich so ganz, ganz Privatmann und jetzt nicht Business-Gangster, trotzdem hast du das Gefühl, in jedem einzelnen Satz, den er sagt, ist so, du darfst den Don auf gar keinen Fall, du darfst ihm auf gar keinen Fall krumm kommen oder irgendwie auch nur ein falsches Wort sagen, dann lässt er dich sofort um die Ecke bringen.
Das hat der Pate ja eigentlich nicht so richtig, finde ich. Also ich finde, dass der, also gerade der Michael Corleone, dass das, natürlich, man weiß klar, dass der eben sein Imperium auch brutal führt, aber man hat nie so das Gefühl, der ist so ein, ja, so eigentlich so ein Verrückter, der sich nur im Zaun hält und wo es jederzeit aus ihm rausbrechen kann, sondern der ist halt so, der führt ein Unternehmen. Und das halt, wo da eben dazugehört, dass Leute eben aus dem Weg geschafft werden. Eher so ein bisschen technokratisch.
Ja, dann ist, vielleicht trügt mir jetzt da auch meine Erinnerung, das mag durchaus sein, dann ist hier die Figur anders. Also,
aber du hast recht, der Vico Corleone, oder heißt der Vico Corleone? Vito. Nee, Vito, genau. Der Robert De Niro spielt, gell?
Marlon Brando.
Ja, oder Marlon Brando, je nachdem in welchem Film.
Achso. Ja, ich verwirr mich nicht weiter.
Stimmt, der ist brutaler angelegt, ja. Obwohl Marlon Brando selbst eigentlich auch nicht, gell? Ist ja eher auch ein bisschen ruhiger.
Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwie, sagen wir mal, so ein paar Patencharaktere oder pateninspirierte Charaktere miteinander vermengt. Ich habe zum Beispiel gerade vorhin, das war mein Mikro, sorry. Vorhin ein paar Folgen Breaking Bad gesehen und da gibt es so eine Szene, wo sie wo sie in einer Rückblende ich will jetzt auch nicht spoilern, in einer Rückblende jemand nach Mexiko fährt und dort einen Kartellboss trifft und diese ganze Szene ist so extrem darauf gemacht, dass jedes Wort, was du mit diesem Kartellboss wechselst, könnte eine Beleidigung oder ein Untergraben seiner Autorität oder sowas sein. Und auch wenn du gerade nur mit ihm beim Kaffee sitzt und ihm irgendwie ein Projekt vorschlägst, was man mit ihm möglicherweise machen könnte und er einfach auch nur sagen kann, nee, danke, brauche ich nicht. Wenn du irgendein falsches Wort sagst, dann hast du eine Kugel im Kopf.
So ein bisschen wie diese afrikanischen Waffenhändler in Lord of War. Oh, wo man auch nie so ganz weiß.
Da habe ich wenig konkrete eigentlich Erinnerungen, außer die Eröffnungssequenz.
So überschwänglich freundlich, aber also fürchterliche Brutalität, immer so im Subtext.
Ja. Na gut, zurück zum Film. Benicio del Toro legt das toll an. Vielleicht etwas klischeebeladen, aber dennoch sehr sehenswert. Das Ende ist wirklich spannend. Also da sitzt du dann schon mal in deinem Kinosessel und wartest wirklich gespannt und Nägelcount darauf, wie das jetzt dann wohl ausgeht. Und insofern, ich würde durchaus sagen, es ist kein schlechter Film. Aber die Längen haben mich ein bisschen geärgert, die Art der Inszenierung, die sich ganz, ganz oft, das ist mir nicht nur einmal aufgefallen, sondern in ganz vielen Szenen einfach zu viel Zeit lässt und längst das erzählt hat, was zu sagen war für diese Szene und dann aber kein Ende findet für die Szene. Das ist eigentlich auch mein Hauptkritikpunkt. Und wenn der 90 Minuten lang wäre oder meinetwegen 100, man müsste nicht mal einen einzelnen Storystrang rausschneiden. Man müsste einfach nur mit der Schere mal ein bisschen radikaler durch den Film durchexerzieren und dann wäre der sehr viel straffer und sehr viel besser. Und deshalb sage ich jetzt mal 6,5 Punkte mit der Option eigentlich 7,5, 8 zu kriegen, wenn man ihn nochmal Directors cuttet.
Mhm. Und der lief in der Sneak, oder?
Der lief in der Sneak. Interessanterweise wird im E-Kino gerade der Saal Europa im E-Kino, wo wir normalerweise immer die Sneak gucken, der wird gerade renoviert. Da werden irgendwie die Elektroleitungen wohl neu gemacht. Das führte dazu, dass wir nicht in diesen Saal konnten, sondern in einen anderen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie der hieß, Élysée 1 oder so. Der ganz schick ist, der hat so ganz tolle rote Samtsitze und der steigt sehr steil an, so von den einzelnen Höhenstufen, wie die Sitze hintereinander sind. Der ist aber sehr viel kleiner und das führte dann dazu, dass wohl nicht alle Leute, die rein wollten, Karten bekommen haben und wir saßen tatsächlich erstmalig ohne Gag in der ersten Reihe, dritter Sitz von außen.
Oh je.
Und in diesem Kino ist es auch tatsächlich so, erste Reihe ist, ich würde sagen, 3 Meter vor der Leinwand. Also da ist vor dir noch ein kleines Stück Gang, dann kommt so ein Podestabsatz, wie so eine Bühne. Da ist nochmal 1 Meter oder 1,5 oder so und dann kommt die Leinwand.
Okay.
Und wir haben also wirklich so die ganze Zeit den Film so schräg hochgeguckt. Deshalb würde ich jetzt auch nicht irgendwie über Wackelkamera oder sonstiges mich auslassen wollen, weil ich glaube, das von da unten sieht alles wackelig aus. Da kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt sehr wackelig gewesen wäre, wenn ich in der vorletzten Reihe gesessen hätte. Aber ja, trotzdem hat der Film mich auch von da unten noch hinreichend mitgenommen als das und also abgeholt. Ja. Und es soll nächste Woche, muss ich ein bisschen eher da sein, müssen wir Karten ein bisschen eher kaufen, denn ich glaube, die Umbaumaßnahmen sind immer noch. Wobei auf der anderen Seite, ich bin krankgeschrieben und werde sowieso nicht in die Sneak gehen können, wenn ich nicht spontan gesunde. Insofern ist auch egal. Und dann soll es wieder fertig sein, dann sollen wir unseren alten Saal zurückkriegen.
Aha. Deswegen heute auch keine Droge der Wahl.
Nee, bei mir zumindest nicht, weil ich habe irgendwie so ein Antibiotikum auf dem Rezept stehen und ich hatte eben noch einen Tee, aber der ist jetzt leer.
Aha. Ja, nee, ich heute auch nicht. Ich bin irgendwie nicht gut drauf. Ziemlich Stress zum Monatsende bei der Arbeit und meine Urlaubs. Pläne haben sich jetzt in knapp einem Monat vor Urlaubsbeginn nochmal halb in Wohlgefallen aufgelöst, wo ich jetzt umdisponieren muss und ach, irgendwie scheiße drauf. Und wenn ich
weil du nicht freikriegst oder weil...
Nö, gar nicht. Nee, wir wollten mit anderen zusammenfahren und die haben jetzt kurzfristig abgesagt, aus nachvollziehbaren Gründen, aber ärgerlich ist es natürlich trotzdem.
Verstehe.
Naja, ja. Und deswegen trinke ich nichts, weil ich nicht trinke, wenn ich schlecht drauf bin.
Eine sehr brauchbare Einstellung, denke ich.
Eine meiner Alkoholgrundregeln, weil ich das nicht verknüpfen will.
Nee, völlig richtig. Aber du hast was geguckt?
Ja, ich habe diesmal endlich mal was geguckt. Und zwar letzte Woche schon einen nicht ganz brandneuen Film. Und zwar Eine Frage der Ehre. Jetzt werden alle so sagen. Ich habe auch was gedacht, so, wollen wir dem mal wieder eine Chance geben? Und also, wer ihn nicht kennt, es wird es niemanden geben, aber kann sein, vielleicht jüngere Hörer unter uns. Das ist ein Gerichtsfilm mit Tom Cruise und Demi Moore, die beide große Stars in den 90er waren. Und Jack Nicholson. Und,
der ein großer Star in allen Jahrzehnten war.
Genau, Tom Cruise ja im Endeffekt auch noch. Aber Demi Moore ist irgendwie weg, gell?
Das stimmt, ja.
Und es geht eben darum, da ist ein in Guantanamo, was damals noch nicht ein das Gefängnis war, sondern einfach nur ein Marine-Stützpunkt, ist jemand zu Tode gekommen und es geht darum, aufzuklären und zu beweisen, was da passiert ist. Und ja. Und das ist ein ganz grandioser Film. Also ich war von der ersten Minute an total gefesselt, obwohl ich den ja gut kannte. Also ich habe den sicher 15 Jahre nicht gesehen oder so, aber der ist mal wirklich gut gealtert, wenn ich mal dieses Maß anlegen soll, was ich ja gerne mache.
Ja, Mr. gut oder schlecht gealtert in genau. dieser Sendung bist auf jeden Fall du.
Genau. Die Leute, also die Schauspieler sind perfekt besetzt, also auch Tom Cruise, ja, den man ja jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen peinlich mit Scientology und mit seinen völlig übertriebenen Action-Filmen in Verbindung bringt. Aber der wurde damals auch auf Rollen besetzt, die ein bisschen anders waren. Wo er nicht, also er ist in diesem Film, ist er halt noch ein Bubi und eben ein Anwalt, der so, ja, so ein Schnellaufsteiger, der aber praktisch keine Erfahrung im Gerichtssaal hat. Und das spielt er toll. Also er hat auch Schwächen darin, ist aber auch, also ist auch sehr eloquent und also es ist glaubhaft einfach. Und die Charaktere sind super. Jack Nicholson ist natürlich überragend. Ich meine, dieser Film, der strotzt ja nur von Zitaten und zitierbaren Sprüchen. Die man gar nicht mehr so kennt, aber wenn man den Film dann wieder schaut, denkt man, ach ja, klar, und also es ist grandiose Unterhaltung, obwohl der wirklich alt ist, der ist ja von irgendwie Anfang der 90, ich glaube 92 oder sowas, ich weiß jetzt nicht auswendig, also der ist wirklich alt, aber er sieht immer noch gut aus und er macht wahnsinnig Spaß zu schauen.
Sehr gut.
Ja.
Also A Few Good Men heißt er im Original.
Mhm.
Und ja, ich habe gerade mal geschaut, ist übrigens von 1992.
Ah ja, hatte ich recht.
Oder 93 wahrscheinlich in Deutschland, nehme ich an, weil 92 im Dezember in den USA angelaufen. Ich habe gerade mal geschaut, was Demi Moore so in letzter Zeit gemacht hat. Und ich habe mich dann tatsächlich daran erinnert.
Das Letzte, woran ich sie gesehen habe, war als Antagonistin in Charlie's Angels.
Ach je, das ist schon eine Weile her. Das ist
aber auch schon 10 Jahre her.
Ja, das war 2003. Sie hat danach tatsächlich so, kannst du sagen, jedes Jahr ein, maximal zwei Filme gemacht und 2014 hat sie komplett ausgesetzt. Das letzte, wo wir sie, glaube ich, in der Sneak hatten, war LOL, diese
Ach,
amerikanische
ja,
Neuverfilmung ja, ja. von dem eigentlich französischen Film.
Ja, als Sophie Marceau.
Genau. Mhm. Und danach gab es noch Very Good Girls, das sagt mir gar nichts, und Wild Oats, das wird dann jetzt 2015 noch ins Kino kommen. Das hier sehe. Also irgendwie tatsächlich so ein bisschen so auf Karriere auf Sparflamme gesetzt, entweder absichtlich oder vielleicht kriegt sie auch keine Rollen mehr, keine Ahnung.
Ich glaube, die ist einfach zu alt, die kriegt keine Rollen mehr. Das ist das Problem von alternden Frauen in Hollywood. Es gibt so ein paar Rollen für ein paar Schauspielerinnen, aber die meisten sind einfach weg.
Ja,
ich weiß auch nicht, wie gut sie wirklich spielt, das möchte ich gar nicht beurteilen, aber in dem Film ist sie toll besetzt. Also auch sie, super.
Ja, aber es ist trotzdem, es gibt so, also klar, vielleicht ist es auch eine Sache von dem, was sie sozusagen an Preistag aufruft.
Ja gut, es geht ja dann runter, wenn du keine Rollen kriegst, gell?
Ja gut, aber du bist halt trotzdem so ein Hauptrollengesicht, ne? Also ich weiß nicht, ob sie jetzt eine Nebenrolle spielen würde, wo sie in dem Film nur irgendwie die Mutter von irgendeinem ist, der mal in der einen Szene wird die Mutter besucht und am Ende kommt die Mutter noch, wenn er erschossen wurde oder so. Weißt du, so eine typische Nebenrolle. So, ja. Weiß nicht, ob sie sowas annehmen würde. Keine Ahnung, weil zum Beispiel Marcia Gay Harden fällt mir gerade ein. Ist ja so ein ewiges Nebendarstellergesicht.
Das hat mir jetzt nichts.
Die haben wir dauernd in irgendwelchen Filmen.
Wie Marcia Gay Harden, sagst du?
Ja, Marcy.
Naja.
Doch, Marcia Gay Harden, genau. Die ist sogar noch ein Stückchen älter als Demi Moore. Aber die macht jedes Jahr irgendwie 6, 7 Filme.
Die ist es, ja, die kenne ich. Du hast recht, aber die ist wirklich eine Nebendarstellerin, ja.
Deshalb, also es gibt schon Rollen, aber vielleicht nicht für die Damen, die mal wirklich große Stars waren, weil es halt nicht so viele Hauptrollen für ältere Frauen möglicherweise gibt. Das ist vielleicht jetzt auch einfach nur so daher überlegt. Müsste man mal.
Hm.
Aber man hört das ja öfter, das stimmt schon, was du da sagst.
Ja. Naja, tja. Nee, aber auf jeden Fall, also gehört jetzt bewusst zu meinen Lieblingsfilmen. War mir nie so bewusst, aber als ich den gesehen habe, schon nach kurzer Zeit, boah, der ist richtig geil. Das ist eine richtig geile Unterhaltung. Macht Spaß.
Okay, Jack Nicholson. Ja, Jack Nicholson ist einfach auch, ja. Da muss man sich, glaube ich, öfter mal alte Jack Nicholson-Filme angucken. Der Typ ist einfach ein Brett. Was macht der eigentlich heute? Hat der nochmal irgendwie einen aktuellen Film? Kommt der mal bald nochmal in die Kinos?
Der ist halt echt alt mittlerweile.
Das stimmt. Der ist 1937 geboren.
Das ist wirklich schon ordentlich.
Naja, und ich sehe gerade sein letzter Film 2010.
Okay. Hat keinen Bock mehr. Ja. Hat auch recht.
Tja, gut. Also, A Few Good Men, beziehungsweise
eine Frage der Ehre.
Ehre auf Deutsch.
Absolute Sehempfehlung.
Dann habe ich kurz eine Serie.
Mhm. Ja,
ich auch. Ich habe da schon, glaube ich, zweimal drüber geredet. Jetzt habe ich sie endlich komplett zu Ende geguckt. Und zwar Arrested Development. Ich glaube, das letzte Mal habe ich gesprochen über die Serie. Da war ich irgendwie so Anfang dritter oder Mitte dritter Staffel. Jetzt bin ich durch, alle vier Staffeln geguckt. Oder waren es fünf? Ich glaube vier. Ist aber egal. Jedenfalls bin ich durch mit dem, was bisher verfügbar ist. Es wird, glaube ich, noch weitergehen, aber das ist noch nicht hier bei uns zu sehen. Oder generell vielleicht noch gar nicht gedreht. Die Serie nach wie vor eine Geschichte über eine Familie, die so im Baubusiness ist und eine Comedy-Serie, wo immer alles total drunter und drüber geht. Und was ich jetzt nochmal sagen wollte, also die vierte Staffel, von vielen wird gesagt oder hat man gelesen, dass die Qualität da ein bisschen nachlässt. Ich sehe das anders. Die vierte Staffel ist irgendwie toll gemacht. Sie spielt über einen sehr weit gestreckten Zeitraum, eigentlich mehrere Jahre, und zwar in total lose, gehackter Reihenfolge, weil die eigentlich erzählt, dass jede Folge ist irgendeiner Person gewidmet. Am Anfang war das immer so, wir haben alles wie in einer normalen Serie einfach erzählt bekommen in der Reihenfolge der Ereignisse. Und in der vierten Staffel ist es so, dass sich jede Folge an einen Protagonisten dran heftet und uns einen bestimmten Teil der Geschichte aus seiner Sicht erzählt. Und dabei halt auch größere Zeitsprünge macht, weil es dann heißt, was ist ich, dann hat er das gemacht, ein halbes Jahr später hat er das gemacht, dann hat er das gemacht, dann hat er das gemacht. Und dabei halt irgendwie in lustige Verwicklung natürlich immer gerät, damit das Ganze eine Comedy-Serie bleibt. Und in der nächsten Woche oder in der nächsten Folge sieht man dann halt die Geschichte einer anderen Person aus dieser Serie. Also mal folgen wir der eigentlichen Hauptfigur, die Jason Bateman-Figur, oder wir folgen seinem Sohn, der Michael Cera-Figur, oder eben seiner Schwester oder der Mutter oder sonst wem. Und was dabei passiert ist, dass wir immer wieder dieselben Situationen erleben, die wir schon in den Folgen davor gesehen haben, nur jetzt eben noch sehen, was kurz davor und kurz danach passierte. Und das dann wiederum mehr Verständnis zulässt, auch zu den Sachen, die wir in der letzten Folge gelernt haben, wo wir dachten, ach, so war das, deshalb stand er da. Und nächste Folge verfolgen wir dann wieder irgendeine andere Person, erleben wieder ein paar neue Geschichten, die möglicherweise dann in der 10. Folge oder so wieder referenziert werden, und blicken aber auch immer wieder zurück. Also wir landen immer wieder, es gibt zum Beispiel einen so einen großen Ball, ist in einem Hotel, sind drei Veranstaltungen gleichzeitig und nahezu alle unserer Charaktere sind irgendwie aus irgendeinem Grund auf dieser Veranstaltung. Und die ersten zwei, drei Folgen begreifst du das gar nicht. Und am Ende der Staffel hast du dann wirklich das komplette Bild. Und in jeder kleinen Situation, die irgendwo total nebensächlich erscheint, ist in Wirklichkeit noch einer im Wandschrank oder einer hat das gehört, einer stand um die Ecke, einer ist da vorher gewesen und hat irgendwas präpariert und deshalb ist es so passiert. Und diese Verwicklungen sind, finde ich, sehr toll gemacht. Und das ganze Konzept, dass Ron Howard diese Serie nicht nur als Kommentator, als Sprecher sozusagen, der uns immer wieder durch die Geschehnisse führt, dass der drin ist, also dass der das so erklärt, sondern auch als Figur, nämlich als er selbst, als Ron Howard, der Hollywood-Producer, in der Serie ein Protagonist ist und sich selbst spielt, und dann aber auch in seinen, ich bin hier der Sprecher, der euch die Serie erklärt, darauf referenziert, dass er auch in der Serie ist und über sich selbst redet. Also das ist irgendwie, diese ganzen Verwicklungen, ich fand das vom Konzept her so viel schlauer und so viel toller als alles, was ich in Comedy-Serien bisher gesehen habe, dass das echt meine Lieblingsstaffel war. Und ich bin jetzt fast ein bisschen traurig, dass es zu Ende ist. Ich habe auch am Ende dann immer nur noch so eine Folge jede Woche geguckt oder noch langsamer, weil ich dachte, ich will nicht, dass es zu Ende geht. Jetzt habe ich nur noch vier Folgen. Wenn ich die jetzt gucke, dann ist es vorbei, dann gibt es kein Arrested Development mehr für mich, zumindest auf absehbare Zeit, weil ich ja kein Doppelgucker bin.
Wie das so ist bei guten Serien.
Ja, genau. Und jetzt ist sie rum, jetzt habe ich sie zu Ende geguckt und ich muss sagen, die vierte Staffel war echt ein Kracher. Also ich fand die toll. Ich habe auch so Meinungen gelesen, wo Leute sagen, ja, es ist so ein bisschen wie Fanservice, nochmal so aufgewärmt, alle Charaktere nochmal schaulaufen lassen. Aber ehrlich gesagt, nee, ich sehe das nicht so. Das ist, dazu war es einfach zu intelligent von Anfang an vorgeplant, weil du kannst mir nicht erzählen, dass du so ein Ding produzierst, im Sinne von, lass mal hinsetzen und die nächste Folge schreiben, mal sehen, was wir diese Woche machen. Sondern da musst du ein Gesamtkonzept für die ganze Staffel gehabt haben, das kriegst du sonst so nicht hin, dass da so eine Geschichte entsteht, die du aus so vielen Winkeln immer wieder zusammenkommt und immer wieder in Rückblicke irgendwas ergänzend beiträgt zu den Sachen, die wir schon 10 Folgen vorher gesehen haben. Das ist schon toll gemacht gewesen.
Muss ich vielleicht doch mal schauen.
Also am Anfang, als ich die erste Staffel geguckt habe, habe ich ein bisschen gelitten, weil man so mitleidet mit der Hauptfigur und weil die Situationen, in die er immer geworfen wird, so absurd sind und alle Leute so absurd scheiße zu ihm sind, dass das irgendwie schwer war, so darüber hinwegzukommen, dass er immer auf so absurde Weise verarscht wird und nie die Oberhand gewinnt.
Tja, so ist das im Baugewerbe.
Naja, nee, du musst es gucken, um zu verstehen, was ich meine. Aber irgendwann kapiert man, okay, das ist der Witz dieser Serie, so ist das halt, so ist die, du darfst dich hier nicht daran stören, dass die Figuren wirklich fürchterliche Dinge einander antun und das witzig sein soll. Wenn man es eine Weile guckt und die Charaktere alle lieb gewinnt, dann sind die halt so und dann ist das halt lustig. Ja, naja, gut. Also da ist, ich sag, eine Sache zum Beispiel ist eine Tochter, die ihren Vater, oder ich glaube, er ist nur ihr angeheirateter Vater, das ist ihr wirklicher Vater, weiß ich jetzt gar nicht. Sie lässt irgendwie eine Folge von Catch a Predator, wo sie so Sex-Offenders verhaften lassen vor laufender Kamera. Da wird ihr Vater in ihrer eigenen Wohnung verhaftet, weil er da und sie tut nichts, um das aufzulösen. Das ist dann halt so. Und er muss dann halt die ganze restliche Show durch die Gegend laufen, ist irgendwie gerichtlich dazu verpflichtet, jedem, den er trifft, vorab zu sagen, dass er ein Registered Sex Offender ist. Was er immer so durch möglichst schnelles Reden in einen Satz, der eigentlich über was anderes handelt, einfließen lässt, damit die Leute das überhören. Und erklärt dann auch, dass er ist zwei Berufe, er ist so Psychoanalyst Therapist, und das hat er zu einem Kunstwort zusammengefasst. Er ist an Anarapist. Und dann gibt er eine Visitenkarte raus, da steht dann halt Anal Rapist drauf. Und ihm fällt nie auf, weil er hat so ein Ding mit Sprache. Er sagt immer total übertriebene Dinge oder meist Sachen, die ihn homosexuell darstellen. Und er hat auch so ganz viele Anwandlungen, dass er selbst unglaublich homosexuell wirkt. Aber er ist es halt nicht, oder zumindest gesteht er sich das selbst nicht ein und behauptet halt immer, er sei das nicht. Und mit Wörtern und was er so durchscheinen lässt als Second Meaning, so wenn er über irgendwas spricht, das wird ihm immer selbst nicht ganz klar. Und das ist halt auch so. Das ist halt sein Kunstwort aus Analyst und Therapist, und er hatte das auf seiner Visitenkarte stehen und blickt überhaupt nicht, warum Leute immer schreien, wenn sie seine Visitenkarte sehen. Ja, also die Serie ist voll von ganz vielen kleinen so Wortscherzen und dann aber auch größeren Zusammenhangsgags. Die ist toll geschrieben. Ich finde die super, die Serie.
Klingt gut, ja.
Ja, gut. Also, Arrested Development Staffel 4. Du hast auch noch was gesehen.
Ja, ich habe auch eine Serie angefangen zu schauen, die allerdings im Free-TV läuft. Schrecklicherweise auf Pro7, glaube ich. Das heißt, mit viel Werbung unterbrochen. Sie zeigen aber dankenswerterweise immer mittwochs gleich 3 Folgen in Folge. Es geht um Empire. Okay. Da geht es um einen Rap-Mogul, gespielt von Terrence Howard.
Oh, den mag ich.
Der todkrank ist und sein Rap-Imperium, also so ein bisschen wie Jay-Z mäßig, ich weiß nicht, ob es daran angelegt ist, aber so halt, der hat ein eigenes Plattenlabel und so weiter, war früher Rapper und hat eben so sich so ein Imperium aufgebaut. Und er steht nun vor dem Problem, an wen seiner 3 Söhne übergibt er sein Imperium, also seine Firma Empire. Und da hat er eben 3 Söhne zur Auswahl, die alle nicht so richtig perfekt passen. So 2 von denen sind Musiker, einer ist noch ein bisschen unreif und ja, ist ein bisschen dumm wohl auch. Der andere ist dummerweise schwul, womit er überhaupt nicht umgehen kann. Deswegen fällt der eigentlich raus, ist aber viel begabter musikalisch. Und der dritte, der älteste, ist hat mit Musik überhaupt nichts am Hut, ist aber schon sehr eingebunden in dieses in das Business und ist so ein Wirtschaftswissenschaftler und hat aber eben kein Herz für die Musik, was eben auch ein Problem ist. Wäre eigentlich wahrscheinlich der Richtige, um das Imperium weiterzuführen. Und darum sind noch ein Haufen unheimlich interessante Charaktere, zum Beispiel die Ex-Frau des Protagonisten, die aus dem Knast kommt, die eine krasse, ja, früh 90er Jahre oder 80er Jahre Gossensprache und Knastjargon dauernd zur Schau trägt, die aber auch gut intrigieren kann. Und es sind noch ein paar andere Intriganten dabei. Insgesamt ist es eigentlich ein Mafia-Film, wenn man so will. Also ist schon, die haben auch schon alle ordentlich mit organisierten Verbrechen zu tun. Und ist aber eben vermischt, einerseits mit dieser Familiendynamik und auch eben unterlegt mit toller Musik. Also es ist einfach, es macht unheimlich Spaß, es anzuhören und es anzuschauen. Es sieht gut aus, es klingt gut. Einfach eine ganz tolle Serie. Absolute Sehempfehlung. Ich weiß nicht, okay, ob das auch irgendwo ohne Werbung auf irgendwelchen Portalen läuft, keine Ahnung. Aber
gerade versucht rauszukriegen, diese Wer streamt es Webseite, die ich bei der Gelegenheit vielleicht auch mal kurz empfehlen kann. Hat hier jetzt leider gerade total versagt, die kennt das nämlich nicht.
Schade.
Aber ansonsten, wenn man einen Film sehen will und muss sich fragen, muss ich da jetzt bei iTunes oder Maxdome oder sonst wo Geld für ausgeben? Mhm. Oder hat den auch meinetwegen Netflix oder Amazon oder sonst wer? Dann kann man das da nachgucken. Normalerweise beantwortet einem das die Frage dann, ohne dass man eben alle möglichen Geräte einschalten und da irgendwie mit fummeligen Fernbedienungen irgendwelche Suchbegriffe eingeben muss. Dann sieht man da gleich, okay, gibt's auf Netflix, musst du nicht bei iTunes kaufen und dann. Ja, ist die Seite normalerweise ganz brauchbar, ist uns, glaube ich, auch mal von einem Hörer empfohlen worden, den ich jetzt gerade leider nicht den Ruhm zukommen lassen kann, weil ich nicht mehr weiß, wer es war. Aber trotzdem danke dafür. Hier hat's versagt. Empire, weiß ich nicht. Muss man dann wohl doch auf ProSieben gucken oder kaufen.
Genau, man muss halt irgendwo die ersten 3 Folgen möglichst nachholen oder sich die Story irgendwo herholen. Aber ich glaube, man findet schon noch den Anschluss. Also wir sind jetzt erst in der 2. Woche, also morgen, beziehungsweise heute, je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt. Ich nehme an, der kommt Mittwoch raus, oder?
Ich hoffe mal, dass ich ihn morgen fertig kriege, ja.
Ja. Dann kann man direkt mit Folge 4 bis 6 weitermachen. Ist eine wirklich tolle Serie. Macht Spaß. Und Twitter schäumt über davon. Also es ist ein bisschen wie, es ist nicht ganz so wie Tatort schauen, aber man kann schon nebenher, vielleicht war es jetzt auch nur letzte Woche, weil es angefangen hat, keine Ahnung, aber in Twitter ging es gut ab, was Empire anging.
Es ist auch wohl in den USA erst ganz frisch.
Mhm.
Da sind wir wohl mitten dabei, denn der Pilot von der ersten Season ist im Januar 2015 in den USA gelaufen.
Wow.
Und die Amis sind seit 18. März durch mit der ersten Staffel. Ist ja auch noch nicht so wahnsinnig lang her. Die zweite Season läuft in den USA am 23. September an.
Ah ja.
Also da ist, das scheint auf jeden Fall weiterzugehen.
Mhm.
Insofern ist jetzt nicht so die Firefly-Nummer oder das letzte Mal, als wir beide gepodcastet haben, hast du ja über diesen Battlestar Galactica vor. Links
hieß Caprica, es. Genau.
Caprica, genau, was auch irgendwie gleich zu Ende war. Ja. Hier bist du jetzt in was eingestiegen, was zumindest noch eine zweite Staffel auf jeden Fall schon mal sicher hat.
Ja gut, ewig sollte es nicht gehen, weil der ja todkrank ist. Und zwar, der hat halt amyotrophe Lateralsklerose. Die geht ja nicht ewig. Also, und die ist ja nicht heilbar.
Außer bei Stephen Hawking, da geht sie ewig.
Hat der Lateralsklerose?
Ich meine schon.
Ja?
Unabhängig davon, das ist so tödliche Krankheiten, je nachdem, die Serie kann ja ihre Zeitlinie anders strecken oder Rückblicke erzählen oder so, das kann man ja noch beliebig.
Ja, oder mit jemand anderem weitermachen. Nächste Generation gehen, theoretisch.
Ja, also ich meine,
die können ja nach seinem Tod sich noch weiterkloppen um das Imperium.
Wunderheilung, kannst ja alles machen. Ja, scheißegal.
Stimmt. Richtig, gab's ja bei Battlestar auch.
Ja, nee, und bei Breaking Bad, ich meine, er hat auch irgendwie Lungenkrebs im Endstadium und dann machen sie 5 Staffeln, weil der geht dann halt irgendwie weg, keine Ahnung. Teure Behandlung, viel Geld, geht schon. Ja, naja, also Empire, TV-Serie mit Terrence Howard in der Hauptrolle. Christoph empfiehlt das.
Mhm.
So. Machen wir noch ein bisschen Gossip?
Du hast übrigens recht, der hat tatsächlich amyotrophe Lateralsklerose, Stephen Hawking.
Ja, weil irgendwie eine Sonderform, die eben
Die langsamer geht.
Die langsamer geht, genau.
Ich hatte das jetzt nur von Mao Zedong in Erinnerung. Da ging es ja nicht so wahnsinnig ewig.
Ja, es ist wohl auch, Stephen Hawking ist da wohl auch relativ irgendwie ein noch viel seltenerer Sonderfall.
Ja.
Das hatten wir damals diskutiert, als ich den Film über sein Leben sprach.
Ach so, ich dachte zur Eisbucket-Challenge.
Nee, nee, aber es gab ja dann Anfang des Jahres, glaube ich, den Film.
Stimmt, ja, mit.
Irgendwas mit Unendlichkeit, ich komme gerade nicht auf den Titel. Mhm. Und den hatten wir ja in der Sneak und da haben wir das, glaube ich, besprochen.
Ja.
Martin hat geheiratet.
Mhm.
Und wir waren auf der Hochzeit, war ja klar. Also, ich meine, dass wir da hingehen würden. Gibt nicht viel zu sagen, oder? Also, ich meine.
War eine
evangelische
Feier.
Kirchliche Trauung mit dann Sektempfang und dann eben eine Feier der eher ruhigen Sorte.
Ja, kirchliche Trauung und du hast es wieder geschafft, nicht in Flammen aufzugehen.
Ja, ja, das stimmt.
Wirklich beeindruckend.
Das ist mein Asbestanzug, der mich da jedes Mal vor beschützt. ich kann da nicht so viel mit anfangen. Ich bin halt Atheist durch und durch. Und,
bin ich auch. Ich kann damit aber viel anfangen.
Dieses ganze Gerede und dann diese ganzen Gesänge und so weiter, da schwillt mir immer der Kamm.
Ich muss auch sagen, die Pfarrerin hat... Sie hat ein paar Mal noch gerade so die Kurve gekriegt, wo man so sagt, so, oh, jetzt vergaloppiert sie sich böse. Das ist eben das Problem. Ist mir wieder aufgefallen in der evangelischen Kirche, dass die eben so wahnsinnig textlastig sind. Auf einem Text, der halt seine Schwächen hat oder nicht mehr so ganz modern ist. Sagen wir es mal so.
Tja. Hm. Ja, da wird dann aber auch das Alte Testament zitiert und so.
Ja, genau. Ja. Muss man ja auch nicht machen, gell?
Nee.
Müsste man nicht, ja. Nee, aber insgesamt war es eine schöne Feier. Wir waren nicht sehr verkatert.
Nö, war nicht. Nö. Ich habe nicht viel getrunken. Wir sind auch heimgefahren, also. Ging schon. Du hattest ja nicht so weit. Besser war bei dir da in der Ecke.
Ja, genau. War ja in meinem Heimatort, lustigerweise. Obwohl ja weder die Braut noch der Bräutigam daherkommen, aber durch Zufall war es da, wo meine Eltern wohnen und wo ich auch schon geheiratet habe.
Tja, wie praktisch.
Hm.
Nun ja, du hast noch hier ins Shownote-Dokument geschrieben, dass heute eine Schaltsekunde ist. Also heute in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.
Genau.
Das ist ja witzig, sowas immer. Gibt es wohl irgendwie schon zum 26. Mal oder so?
Gibt es häufiger, ja. Also ist eben nicht wie beim Schaltjahr, dass es so ganz regelmäßig kommt, sondern es wird praktisch gemessen, wie stark die Erdrotation sich von den Atomzeituhren unterscheidet. Und je nachdem wird dann eben hin und wieder mal eine Schaltsekunde eingelegt. Ich hatte das noch nie gemerkt. Also mir war das irgendwie...
Ja, also ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe auch noch nie bewusst mitbekommen,
wann das... Aber dass es das so unregelmäßig gibt und so, das wusste ich alles nicht. Und
ich sag mal, als Otto-Normal-Mensch fällt dir das ja auch überhaupt nicht auf. Also es macht ja überhaupt keinen Unterschied für deinen Alltag. Du hast entweder eine Uhr, die sowieso alle 3 Monate mal eine halbe Minute falsch geht und stellst sie dann richtig. Genau. Oder du hast eine Atomuhr, die macht das selber. Oder ein Handy.
Ja, und die verweilt dann eben heute Nacht mal für eine Sekunde.
Genau. Kennst du diesen Effekt, wenn du so eine Bahnhofsuhr beobachtest, dann kann man hin und wieder mal sehen, dass die eine Sekunde zurück und dann wieder eine Sekunde vorspringt.
Ja, machen die das nicht immer zur vollen Stunde oder so?
Oder nee, warte mal, Bahnhofsuhren, die bleiben, glaube ich, immer zur vollen Minute bleiben die stehen.
Also irgendwie sowas, ja.
Die Sekundenzeiger sind irgendwie immer eine Idee zu schnell.
Ja, genau.
Eine Idee zu schnell wieder bei der Null. Und, oder bei der
die
12.
Haben praktisch jede Stunde eine Schaltsekunde.
Nur jede Minute.
Jede Minute, meine ich.
Und dann habe ich aber diesen Effekt auch schon ein paar Mal gehabt, dass du eine normale Armbanduhr dabei beobachten kannst, wie sie mal eine Sekunde zurückspringt und dann nochmal dieselbe Sekunde nochmal macht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht auch eine schlechte Uhr gewesen, aber ich habe das schon öfter gesehen.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Das ist keine Schaltsekunde, sondern eine Schaltsekunde ist tatsächlich, wenn irgendwie ich lese hier gerade in dem Artikel von der International Earth Rotation and Reference System Service.
Sehr schön.
Das ist einfach mal großartige, also da möchte ich bitte arbeiten irgendwie, wenn die noch einen Job für mich hätten. Das International Earth Rotation and Reference System Service Büro.
Die messen nur, wie die Erde so herumtaumelt.
Ja, aber ist doch cool. Ich meine, der kommt morgens ins Büro und dann macht er seinen Computer auf und er taumelt und dann guckt er und sagt, ja, sieht normal aus. Und dann geht er erstmal Kaffee holen.
Passt alles.
Man fragt sich wirklich, was die so den ganzen Tag tun.
Wir aber die sollten mal dann wieder eine Sekunde einlegen.
Und wenn die dann so Sachen sagen, wie in diesem Interview hier, ein Mitarbeiter von diesem Service namens Wolfgang Dick sagte, Zitat, würde man die Differenz nicht korrigieren, würde die Sonne irgendwann mittags aufgehen. Das würde tatsächlich noch ein paar hundert Jahre dauern, bis es
das ist nicht nur 100, ich denke da eher ein paar Millionen, weil das ist ja,
ja.
Das braucht man ja nur auch, ist ja absurd.
Ja, okay, also genau deshalb, damit das nicht passiert, machen wir
das. Gut, dass wir die haben.
Ja, gut, dass wir die haben. Und da stürzt dann immer so Computer ab und so ein Kram, angeblich.
Ich glaube, das ist Panikmache, oder?
Ich weiß nicht, angeblich ist vor ein paar Jahren. Jahr,
warum sollte das, sollten die das nicht können?
Das ist mir tatsächlich auch ein Rätsel, ehrlich gesagt. Angeblich ist 2012.
Halte ich für einen Hoax, ehrlich gesagt.
Bitte?
Halte ich für einen Hoax, ehrlich gesagt, dass es Probleme gibt.
Ja, also angeblich sind wirklich 2012 irgendwie das Buchungssystem der Fluggesellschaft Qantas zeitweise ausgefallen. Und ja, weil die halt nicht damit klarkommen, dass es eine die 60. Sekunde zweimal gibt. Allerdings, ehrlich gesagt, so ein üblicher Rechner, Computerserver, hat halt ein System, wo es die 60. Sekunde nicht zweimal geben muss, sondern wenn du einem Computer heutzutage sagst, dass er falsch geht, also dass er sich bitte um eine Sekunde anders stellen muss, weil.
Na, dann akzeptiert er das.
Nee, dann, ja, gut, er akzeptiert das. Die Frage ist, was sozusagen nachfolgende Systeme machen, wenn sie nach der Uhrzeit fragen und fragen eine Sekunde später nochmal nach der Uhrzeit, kriegen wieder das Gleiche. Dann kann es durchaus sein, dass das System davon ausgeht, wenn ich immer nach der Uhrzeit frage, kriege ich immer einen Wert, der größer ist als der letzte. Und wenn da ein Wert rauskommt, der genau derselbe ist wie der letzte, so schnell kann ich eigentlich nicht zweimal nach der Uhrzeit gefragt haben.
Ja, oder kleiner ist als der letzte.
Oder kleiner, das geht halt eigentlich überhaupt nicht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es Computer gibt, die da abstürzen. Aber wie ich das verstehe, macht zum Beispiel ein Linux-Server, wenn du ihm sagst, dass er sich korrigieren soll, der bremst die Zeit sozusagen oder beschleunigt sie, um den Wert
einzuholen.
Um den Wert einzuholen oder abzubremsen, bis er eingeholt wurde. Und behält damit diese Kontinuität von, wenn du mich zweimal fragst, ist die zweite Zahl größer als die erste.
Ja, ziemlich schlau.
Behält er an sich dabei. Insofern, da würde ich gerne mal die Details sehen, was die da fucked up haben. Das sollte eigentlich nicht passieren heutzutage.
Denke ich auch.
Weil wenn du größere Differenzen hast, wenn du jetzt irgendwie sagst, so ein Ding geht richtig um 10 Minuten falsch, weil der 3 Jahre lang nicht mehr mit dem Internet reden konnte und sich irgendwo mal die Zeit synchronisieren konnte, dann fangen die Dinger an, dich zu warnen und sagen, wenn ich jetzt 10 Minuten korrigieren muss, das macht unter Umständen Dinge kaputt. Willst du das wirklich tun? Und dann solltest du halt nachfolgende Programme wie irgendwelche Buchungssysteme von Fluggesellschaften oder so möglicherweise irgendwie anhalten oder dir zumindest überlegen, wollen wir das jetzt, soll ich da jetzt auf Ja klicken oder nicht? Aber wenn das Ding um eine Sekunde falsch geht, sowas korrigieren die Dinger jede dritte Nacht irgendwo bei einer schlecht gehenden Computeruhr. Insofern würde ich gerne mal die Details sehen, ist aber natürlich für den Boulevard ganz toll.
Ja, also wir freuen uns einfach darüber, dass wir eine Sekunde länger schlafen können heute Nacht.
Vielleicht kann ich einfach wahrscheinlich wegen der Hitze eine Sekunde schlechter einschlafen und dann ist wieder für den Arsch.
Ja, bei allem, was man so überlegt, ist es ja so absurd. Also, wenn man überlegt, so wie lange man allein darum kämpft, von der Couch aufzustehen und nicht vorm Fernseher hängen zu bleiben, das in Relation zu dieser Sekunde, die wir bekommen.
Ja, genau. Ich schließe mich deinem Fazit an. Das ist auch ein schönes Fazit für diese Sendung. Nee, ist es nicht, aber
nee, gar
ist
nicht.
Eine schöne Abmoderation. Ja. Und deshalb schließt sich diese Sendung jetzt und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder zur 397, wo ich nicht in die Sneak gegangen sein werde, weil ich krankgeschrieben bin, aber vielleicht irgendjemand anders oder ich habe so viel Binge-Watching auf dem Sofa betrieben, dass ich auch dann was finde, worüber ich reden kann. Schön.
Binge-Watching.
Binge-Watching ist, wenn du das tust, was ich hier gerade tue auf dem Sofa. Du sitzt da und guckst eine Folge an der anderen. Nächste.
Okay,
irgendwann holst du dir eine Pizza und dann guckst du die nächste und die nächste. Ja.
Verstehe.
Es gibt auch Binge-Drinking, das ist nicht so gesund. Binge-Watching ist eigentlich nicht weiter schlimm, wenn man es nur mal so für ein paar Tage macht.
Wenn man sich auch mal wäscht und was isst zwischendrin.
Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, mich heute schon zu duschen, also dessen bin ich nicht schuldig.
Sehr gut.
Ja, man sitzt halt im Dunkeln bei der Hitze, Rollläden runter, völlig agnostisch jeglicher Tageszeit oder jeglicher Schaltsekunde.
Agnostisch? Passt das Wort in dem Fall?
Das ist, wenn du das nicht wahrnimmst, oder?
Nee, Agnostiker ist doch jemand, der nicht weiß, ob es Gott gibt, aber der nicht sagt, es gibt keinen, sondern der sagt, ich weiß es nicht. Ist das, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das Wort auch in einem anderen Kontext, aber ich kenne es nur aus diesem religiösen Kontext.
Naja, jedenfalls, aber wenn man die Religion da rausnimmt,
dann ist es,
dann ist es das Annahmen bezüglich der Existenz oder Nicht-Existenz, in diesem Fall eines Gottes, ungeklärt oder nicht erklärbar sind. Und dann, ich bin jetzt eben das Annahmen der Existenz oder Nicht-Existenz einer Schaltsekunde oder einer Tageszeit sind nicht erklärbar, weil meine Rollläden unten sind und ich nichts davon weiß.
Ah, verstehe.
Mann, jetzt mal, nehmen wir doch nicht jeden Halbsatz auseinander. Ich habe jetzt die Folge nachgehört, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben und du hattest ja von einem Hörer Feedback bekommen, dass ich zu oft das Wort cheesy gesagt hätte.
Aha, und, hast du?
Ja, habe ich. Entschuldigt im Sinne der Anklage. Ich habe die Folge jetzt nochmal nachgehört und ich habe tatsächlich, glaube ich, irgendwie 15 Mal cheesy gesagt. Das habe ich heute, glaube ich, nicht gemacht. Heute habe ich bestimmt wieder irgendein anderes Wort overused.
Ja, so ist das.
Gut. Also, ich bin...
Bin am Ende.
Genau. Kannst du noch mal deinen Satz sagen?
Sehen wir betroffen, die Rollläden zu und alle Fragen offen.
Tschüss.
Und tschüss.